heutige Lesung finden wir im Psalm 104, die Lobe des Schöpfers. Ich lese die Verse 10 bis 24 und danach hören wir direkt die Predigt. Du lässt Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz des Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du hattest den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle wilden Tiere, die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt's ohne Zahl große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin, da sind große Fische, die du gemacht hast, damit zu spielen. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Und der Vers endet: Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Amen.
Ja, in meiner heutigen dritten Predigt über das Vaterunser, bei euch ist es wunderbar mit Flipchart, bei uns ist es so, dass das Flipchart, wenn ich es benutze, das Kreuz verdeckt. Das ist immer ein bisschen ein Nachteil. Hier ist es schön, ist bloß eine Pflanze. Heute in der dritten Predigtreihe über das Vaterunser geht es um die Bitte, gib uns unser tägliches Brot. Wurde ja schon trefflich erraten. Und was ich jedes Mal gesagt habe bisher über das Vaterunser, gilt bei dieser Bitte, es ist die vierte Bitte, kann man hier hinschreiben, die vierte Bitte. Also erstmal, geheiligt werde dein Name, ist eine Bitte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und heute, gib uns unser tägliches Brot. Was ich immer schon gesagt habe, das gilt eben hier besonders, dass das Vaterunser im Zentrum der Bergpredigt, wo es ja steht, als eine Art Rahmen zu sehen ist, an dem wir uns entlang hangeln können. Ein Rahmen, wo Jesus sicherlich gedacht hat, so, das ist so gedanklich, diesem Gebet entlang zu hangeln, wie so eine Art Gerüst, um dann eigene Worte zu finden. Und ich habe da heute vier Punkte herausgesucht, die vielleicht in Zukunft, hoffentlich, vielleicht für euch so ein gedankliches Gerüst sein können, wenn ihr betet, gib uns unser tägliches Brot heute. Jesus hat ja gesagt, ich gehe davon aus, dass er nicht gemeint hat, dass wir das Vaterunser immer so wörtlich beten müssen, sondern eben, dass wir das als Vorlage auch nehmen für eigene Gebete, um einen roten Faden zu kriegen. Deswegen geht das Gebet auch los mit unser Vater im Himmel. Es geht um Gott als unseren Vater, ein neues Verhältnis, das er hier uns angekündigt hat, dass wir Gott Vater, ja Papa, dieser zärtliche Kosename Papa nennen können. Dann geht's weiter, darum geht's nämlich im Reich Gottes, dein Reich komme. Wie in der jenseitigen Welt, wo Gott schon herrscht, auch hier auf Erden. Ganz entscheidend. Und deswegen beten wir auch, dein Wille geschehe. Und es ist gut, dem entlang zu hangeln in diesem Vater unser. Und dann kommt eben als vierte Bitte, wo es stärker auch ist, um uns geht, gib uns unser tägliches Brot heute. Dürfen wir hier noch dazu sagen, dazu schreiben. Es ist eben das tägliche Brot. Und die Frage ist ja, was beten wir eigentlich da? Beten wir wirklich um das? In diesem Gebet? Ich meine, es ging um Vater, es ging um sein Reich, es ging um sein Wille. Und plötzlich geht es wirklich um Brot? Ums einfache Brot? Ja, darum geht es. Und Jesus möchte zum Ausdruck bringen, dass Gottes Anliegen ist, dass, und es ist symbolhaft, er besorgt ist und sorgt um alle unsere Bedürfnisse. Es geht um unser körperliches Wohl. Und da gehört Brot, wenn du Brot nicht essen darfst, von mir aus auch Reis oder Low Carb oder was auch immer ihr esst. Ja, es geht um unsere körperliche Bedürfnisse, die wir nötig haben. Und deshalb ist die Bitte ums tägliche Brot insbesondere als Gerüst zu sehen, denn die Bedürfnisse, die wir haben, sind viele. Und es ist erstaunlich, dass viele Lehrer in der alten Kirche es für undenkbar hielten, dass tatsächlich das gewöhnliche Brot gemeint ist. Bis ins 20. Jahrhundert haben Großteile der christlichen Schriftausleger ihre Mühe gehabt, diese Bitte wörtlich zu verstehen und haben es oft gewaltsam und vornherein ins Geistige umgedeutet. Interessant, hier kam auch zuerst Brot des Lebens, Jesus, das Brot des Lebens, bevor dann das eigentliche, die Bitte ums eigentliche Brot kam. Aber nach dem Zeugnis der Schrift gibt es nicht nur einen gottlosen Materialismus, sondern auch einen göttlichen Materialismus. Alles, was wir hier erleben an Materie, ist Gottes Schöpfung. Er hat das geschaffen und er hat gesagt, es ist gut, was er geschaffen hat. Und als er einen Menschen geschaffen hat, da kam, ist er außer sich gewesen, er sagt, es war sogar sehr gut. Uns als ganzer Mensch mit Körper. Und es ist vielleicht interessant, dass im Eingangsworte Jesu zu dem Gebet, er gesagt hat, geh in das Kämmerlein und schließ die Türe zu. Da meint er wahrscheinlich das Brotkämmerlein, das Vorratskammer. Es war damals mit das Einzige, was man abschließen konnte in einem Haus. Der Rest war ja offen. Ja, vielleicht ist das ein Hinweis auf die Speiskämmerlein. Auf jeden Fall hat aber Helmut Thielicke, den ich hier ausnehmen möchte aus den eben erwähnten christlichen Schriftlegungen, mal zu dieser Bitte gesagt, ich finde es über alle Maßen beglückend, dass das Vaterunser nicht so tut, als ob wir nur religiöse Menschen wären. Leute also, die sich mit lauter hohen Dingen beschäftigen und die in dem Wunsch aufgehen, dass das Reich Gottes kommen und dass sein Wille geschehen möge. Oh nein. Das Vaterunser weiß auch, dass wir den Fresstrieb haben, dass wir unser tägliches Brotquantum brauchen, dass uns die schönste Bildergalerie egal ist, wenn wir eine Grippe ausbrüten und dass uns jede Andacht verpatzt wird, wenn wir kalte Füße haben. Deshalb die Bitte ums tägliche Brot, um die täglichen Lebensbedürfnisse. Und Martin Luther hat da aufgeschrieben, dazu gehört Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Leute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierungen, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde. Also bei Luther, der konnte gar nicht aufhören mit Bedürfnissen, ja. Gott sorgt für uns, er will für uns sorgen und deswegen hat er diese Bitte ums tägliche Brot ins Vaterunser hineingenommen. Und er will uns damit zurufen, ich denke, oh du dumme Menschenkinder, was sorgt ihr euch? Warum traut ihr es mir nicht zu, dass ich euch ernähren vermag, dass ich euch kleiden vermag, dass ich es vermag als Schöpfer allen Lebens, dass ihr das bekommt, was ihr braucht? Sorgt euch um nichts, sagt Paulus im Philipperbrief, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Flehen und Gebet Gott kund werden. Und warum? Er sorgt für euch. Aber wie oft vertrauen wir dem Vater nicht? Wie oft sind wir so fern von dem Vater? Und die Folgen davon ist, dass wir statt Überfluss, statt das Leben in voller Genüge, Mangel erleben. In der Gottesfernheit erleben wir Mangel. Und deswegen sind wir vom Sorgengeist geplagt. Und er treibt uns an. Und dann häufen wir an. Wir häufen so viel an, dass es für 5, 10, 15, 20, 50 Jahre reicht. Dumm nur, dass dann keine Zähne mehr wehtun, wenn wir kein Brot mehr essen können. Von solchen dummer Unsättlichkeit ist der Sorgengeist. Wir kennen es gleich vom reichen Kornbauer, der hatte zu viel und dann will er es ansparen, anstatt dass es ausgeht. Und Gott sagt, du Narr, ausgerechnet jetzt, wo die Ernte so gut war, wird deine Seele gefordert und morgen wirst du nicht mehr leben. Was bringt der ganze Reichtum? Was bringt das Anhäufen? Was bringt der Sorgengeist? Wenn wir jeden Tag bitten dürfen, gib uns unser tägliches Brot heute. Und wer diese Bitte ums tägliche Brot ernsthaft bittet, der ruft damit das Eingreifen Gottes auf den Plan, dass Gott in unser Leben eingreift. Und deswegen fragen wir uns heute Morgen, welche ernsthaften Konsequenzen ergeben sich für unser Leben, wenn wir dieses Gebet beten? Welche ernsthaften Konsequenzen? Und eine wesentliche Konsequenz, wo wir nur nachdenken müssen, was nehme ich jetzt? Komm, nehmen wir grün. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist natürlich, vielleicht für manche überraschend, privat, machen wir es mal so hier, Privatbesitz. Privatbesitz. Die erste Konsequenz ist, dass uns bewusst sein muss, dass unser Privatbesitz im Sinne des Evangeliums kein Privatbesitz ist. Was wir unter Privateigentum verstehen, hat in der Bibel keinen Platz. Der Eigentumsbegriff wird zwar in der Bibel nicht ganz aufgehoben, aber der starre Eigentumsbegriff, wie wir ihn kennen, wird hier doch geöffnet, hat eine heilsame Öffnung und Erweiterung erfahren, gerade im Neuen Testament. Und wer es um tägliche Brot bittet, der weiß, dass alles, was wir haben, ein Geschenk unseres Gottes ist. Gott ist der eigentliche Besitzer unseres Besitzes. Das sogenannte Privateigentum ist nämlich nach biblischem Verständnis von Gott anvertrautes Gut. Ganz, ganz wichtig. Von Gott anvertrautes Gut, über das wir nicht einfach so verfügen können, wie wir es verstehen mit unserem Privatbesitz. Denn nach unserem Verständnis, bürgerliches Gesetzbuch, Paragraf 903, für die, wo es kennen, sondern wo es ein Verständnis ist, dass es ich selber über meinen Besitz verfügen und herrschen und entscheiden kann, ist bei Gott es so, dass Gott eben der Eigentümer ist und der Gott verfügen darf über meinen Besitz. Dass Gott da ein Mitspracherecht hat oder andersrum, Gott verfügt und ich darf mitsprechen bei meinen Privatbesitz. Und deswegen ist ein zentraler theologischer Satz in der Bibel im Alten Testament in 5. Mose folgender: Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was darinnen ist, das ist des Herrn deines Gottes. Alles ist Gott. Und dazu gehört auch mein Privatbesitz. Jede Sippe, lesen wir Josua, hat Land empfangen zur dauerhaften Nutzung, das aber nicht einfach frei veräußert werden konnte. Und wenn ein Israelit und eine Sippe in Schulden gefallen sind, dann haben sie die Nutzungsrechte abgetreten. ja, das anders nutzen konnte. Aber die Eigentumsrechte sind nicht abgegeben worden. Darüber durften sie gar nicht verfügen, das durften sie gar nicht weggeben. Und das Schöne ist, nach 7 Jahren, das sogenannte Erlassjahr, fiel es wieder zurück, da wurde wieder auf Null gestellt. Und alle hatten die gleichen Chancen, Dinge zu erwirtschaften und Schulden waren beglichen. Was wäre unser heutiges Wirtschaftssystem, wenn wir nur das mal umsetzen würden? Aber wir sind die gierigen Menschen. Wir häufen um und machen dann Strafzölle, damit unsere Wirtschaft geschützt ist. Und dann kommt der Gegenzoll. Und dann kämpfen wir, der Sorgengeist, ja, dass wir zu kurz kommen, dass nicht Germany first passiert, ja, sondern ein anderer first. Das ist das, was hier drin ist. Aber wenn wir beten, gib unser tägliches Brot heute, dann fällt das weg. Im Neuen Testament setzt sich's fort. Zum Beispiel exemplarisch auch in der neuen testamentlichen Jerusalemer Gemeinde, die ja größtenteils auch alles gemeinsam hatten. Alles gemeinsam. Und deswegen sagt Paulus hier ganz deutlich, wir sollten unseren Besitz haben, als hätten wir ihn nicht. Als hätten wir ihn nicht. Und zweiter Punkt, der hier wichtig ist, wenn es darum geht, gib uns unser tägliches Brot heute, das betrifft natürlich unser Wirtschaftsleben. Unser Wirtschaftsleben. Ganz entscheidend. Das ist die zweite Konsequenz, die wir uns überlegen müssen. Wer diese Bitte ums tägliche Brot betet, der weiß etwas natürlich vom Segen und vom Fluch im Wirtschaftsleben. Der Broterwerb macht die Menschen abhängig wie sonst nichts in der Welt. Abhängig von Menschen, abhängig von Mächten und Dingen. Wie menschenhörig ist doch der Mensch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wie grauenhaft wahr ist doch das zynische Sprichwort, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Das ist die Abhängigkeit, von der ich rede hier im Wirtschaftsleben. Und Gott will aber durch diese Vaterunser-Bitte uns schenken und hineinnehmen in eine Unabhängigkeit, auch im Wirtschaften. Ich gehöre nicht meinem Arbeitgeber, sondern ich gehöre Gott. Auch ich bin nicht sein Privatbesitz, obwohl es sich manchmal so anfühlt, dass ein Arbeitgeber mit mir machen kann, was er will. Kann aber nur, wenn ich es zulasse. Aber wenn ich die Freiheit habe, zu sagen, nein, ich habe auch eine Würde. Und wenn ich weiß, ich bin versorgt von Gott, dann habe ich eine andere Freiheit, auch dem Arbeitgeber entgegenzusprechen. Auch wenn es im Einzelfall manchmal schwierig werden kann, natürlich. Was Neues zu finden. Natürlich. Das ist eine Herausforderung. Aber Gott will, dass wir ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit haben gegenüber den irdischen Mächten und Gewalten. Und wie oft ist das eben ganz banal unser Arbeitgeber, der Gewalt über uns hat. Wer also ums Brot bittet, und das haben wir gehört im Psalm 104, der darf wissen, all deine Geschöpfe warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit. Sie nehmen, was du ihnen ausstreust, und du öffnest deine Hand, und sie werden alle satt. Gott versorgt. Aber wer ums Brot bittet, der weiß auch, wie ernst der Nachsatz im Psalm 104 zu nehmen ist. Doch wenn du dich abwendest, sind sie verstört. Wenn du den Lebenshauch zurücknimmst, kommen sie um und werden zu Staub. Gott kann segnen und fluchen. Gott kann Fluch in Segen umwandeln und Segen in Fluch umwandeln. Aber wer von Gott abhängig ist, der wird auch mal in Zucht genommen. Das ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist manchmal Herausforderungen, auch an unser Vertrauen. Vertraue ich Gott wirklich? Wenn es mal ganz, ganz schwierig und hart wird und wenn ich wandle im finsteren Tal, weiß ich dennoch, dass mich kein Unglück treffen kann. Weil du bei mir bist? Weil dein Stecken und Stab mich trösten? Weil du mir den Tisch deckst, täglich Brot, im Angesicht meiner Feinde, meiner schwierigen Situation? Dass du mich schützt und mich mitten in einem gefährlichen Umfeld an den Tisch bittest? Sag, komm her, ess erst mal was. Komm zu mir. die ihr mühselig und beladen seid. Wer von Gott abhängig ist, der darf mehr und mehr erkennen, dass an Gottes Segen alles gelegen ist. Und das führt in eine neue Art der Freiheit, auch im Wirtschaftsleben. Und dann natürlich drittens dürfen wir in diesem Gebet auch dann zur Dankbarkeit kommen. Zur Dankbarkeit für das, was Gott wachsen lässt. Und die Dankbarkeit ist zum großen Teil uns verloren gegangen. Egal wie selbstverständlich es sein mag, das Brot zum Essen, die Luft zum Atmen, das Wasser, das heute Morgen aus dem Duschkopf und aus dem Wasserhahn herauskam, egal wie selbstverständlich es ist, es kommt alles von Gott. Und es ist gut, dass wir danken dafür. Und vielleicht nicht nur am Esstisch, da auf jeden Fall auch ein Lied singen, ein Tischgebet, aber schon unter der Dusche einfach sagen, Herr, ich habe hier fließendes Wasser und es ist auch noch warm. Ich komme aus dem warmen Bett heraus. Ich muss heute Morgen überlegen, welche Hose ziehe ich an, welche Schuhe ziehe ich an, welches Hemd ziehe ich an. Ich habe Auswahl, wir haben Auswahl. Das ist ein Grund zum Danken. Und wenn wir für unsere Geschwister beten, die verfolgt sind, ist es gut, dass wir dafür beten. Dann ist doch ein Grund zur Dankbarkeit, dass wir hier in Frieden leben können. Dass wir für unsere Regierungen bitten, Herr, danke dafür. Danke, dass wir noch so leben können. Wir wissen es eben nicht, und das stimmt auch, ob es so bleiben wird. Martin Luther, der große Reformator der Kirche, hat darüber geschrieben, Gott gibt täglich Brot und wohl auch ohne unsere Bitte. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er uns lasse erkennen und mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Dass wir unsere Einstellung zum Leben durch die Dankbarkeit immer wieder neu verändern. Und schließlich am Schluss, natürlich zählt es auch, dann nehmen wir mal wieder rot, ist natürlich Jesus Christus das Brot des Lebens. Vielleicht stellen es manche an Anfang, das ist in Ordnung, ich stelle es an Schluss. Aber wenn Jesus von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Dann ist doch das die Frage, vertrauen wir? Vertrauen wir dieser Aussage Jesu. Kommt zu mir und ihr werdet satt. Kommt zu mir und ihr werdet nimmermehr dürsten. Das sagt Jesus von sich. Das sind Worte für Leute, die nicht so sehr vom Kopfwissen her geprägt sind, sondern es sind Worte des intensiven Essens und Trinkens. Sie sollen meditiert werden. Sie sollen gegessen, in sich aufgenommen werden. Es geht hier nicht um Wissensvermittlung, sondern es geht um Existenzvermittlung. Unsere Existenz liegt in Gottes Hand. Und da ist es sehr gut aufgehoben. Entscheidend ist, dass wir Jesus als unseren Herrn, Jesus als unseren Herrn und Gott ansehen. Er ist der, der uns mitteilt im Heiligen Geist, auch durch die Bibel, durch das Abendmahl, durch andere Geschwister, durch Lieder, durch Erfahrungen, die wir machen. Er möchte uns begegnen und unseren Durst stillen und satt machen, dass ein Vorgeschmack ist auf das ewige Leben. Die Bitte ums tägliche Brot ist deshalb eben auch wichtig. Es schließt das Privateigentum mit ein. Das Wirtschaftsleben ist nicht unser letzter Gewalt- und Arbeitgeber, wo wir abhängig sind. Und wir dürfen in Dankbarkeit auf Jesus schauen, der das Brot des Lebens ist. So sieht das Gerüst aus, so kann das Gerüst aussehen, wenn wir beten von nun an im Vater unser, lieber Papa, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so auch, gib uns unser tägliches Brot heute. Und dann hat es diese Auswirkung für den Tag. Ich persönlich empfehle euch, es wieder täglich zu beten, am besten morgens. dieses Gebet zu beten und dann als Gerüst zu nehmen für eigene Worte. Wir haben es gehört, vielleicht ist es gerade schwierig im Beruf. Vielleicht gehe ich mit Angst und Sorge ins Büro. Denn betet darum, dass Gott uns versorgt. Amen. Lasst uns beten.